Als mir vor einigen Wochen mein Moderationskollege Thomas Iglinski von einem Buchprojekt erzählte, bei dem er mit 11 anderen Autoren gemeinsam Botschaften in die Welt senden wollte, habe ich gesagt, als er mir vom Konzept erzählt hat, ich möchte die Autoren dieses Buches, bevor das Buch auf den Markt kommt, bei mir im Studio haben. Ich möchte mit ihnen sprechen, denn die Idee dieses Buches hat mich begeistert und ich denke, auch diese Sendung wird Ihnen gefallen. Das Buch heißt Gesicht zeigen und 12 Autoren geben in Einzelbeiträgen den Menschen Mut, Hoffnung, aber auch Inspiration und sie können vielleicht in manchen Punkten anregend, vorbildlich wirken. Thomas bewirbt dieses Buch in einem E-Mail an mich. Nach diesem Jahrzehnt des Wahnsinns braucht es nun Menschen, die bereit sind, unser Land wieder lebens- und liebenswert zu machen, die nicht spalten, sondern vereinen und vorwärts schauen. Jeder trägt Verantwortung, wie die Zukunft aussehen wird. Und diese Verantwortungsträger, die Gesicht zeigen, die sich in einem gemeinsamen Buchprojekt zusammengefunden haben, haben wir heute hier, zumindest 5 von Ihnen, 5 von 12 Autoren. Sie zählen sich alle zur Freiheits- und Aufklärungsbewegung. Das ist ganz wichtig, ein gemeinsamer Nenner, denn darum geht es ja auch sehr stark. Und ich begrüße bei mir die Sängerin Sarah Bennett. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich.
Die Netzwerkkönigin Gabi Steiner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Den Bildungsevoluzer Ricardo Leppe.
Grüß dich.
Den Pionier der alternativen Medienszene Robert Stein.
Servus.
Und meinen Kollegen in der Moderation, Thomas Iglinski.
Es ist mir eine Ehre, Stefan.
Wir steigen gleich mit der ersten Frage in diese Runde ein, denn die Frage, die sich viele stellen werden, warum schreibt man zu 12 ein Buch, außer wenn man selbst wenig Arbeit haben möchte mit den Texten, aber warum wählt man viele unterschiedliche Autoren aus und was ist der Sinn, was ist die Mission dieses Buches? Thomas, an dich, ausnahmsweise nicht an die Damen die erste Frage, sondern an Thomas, weil du ja der Initiator des Projekts warst.
Ich habe Ausschau gehalten nach 11 großartigen Persönlichkeiten aus der Freiheits- und Aufklärungsbewegung aus unterschiedlichen Bereichen. Ich wollte Mediziner, ich wollte Wissenschaftler, ich wollte Leute aus dem Business, ich wollte jemanden wie Ricardo aus der Bildungsevolution, ich wollte die Expertise dieser Menschen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unumstritten waren, renommiert, anerkannt, bitten, ihre Expertise einzubringen, aufzuzeigen, wo sich unser Land in die falsche Richtung entwickelt hat und wo wir Dinge besser machen können. Das Spannende ist aber auch, dass jeder aus seinem Leben berichtet, wo bei ihm der sogenannte Aufwachprozess begann, dieses Aha-Erlebnis. Wann hat jeder erkannt, dass auf dieser Welt manches in eine falsche Richtung geht? Und das sind Momente in diesem Buch, die verschaffen dir eine Gänsehaut, bringen dich unter Umständen selbst dazu nachzudenken, ob alles tatsächlich so ist, wie es scheint und regt dann natürlich auch an zum Handeln. Und darum geht's, dass wir die Menschen dazu bringen, selbst Gesicht zu zeigen. Wir haben jetzt einen wunderbaren Zeitpunkt, gerade auch nach der Offenlegung der RKI-Files, die wir sogar schon hier in diesem Buch mit eingearbeitet haben, dass die Menschen aufstehen, sich gegenseitig unterstützen in diesem Widerstand und dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
Sarah, du bist ja als Sängerin, als Moderatorin, als Musikerin bekannt, aber auch vielen Leuten im Widerstand durch deine immer wieder humorvollen, satirischen Beiträge. Da gingen ja manche Videos richtig viral und erreichten hunderttausende Menschen. Ist Humor für dich, das zieht sich ja auch im Buch durch, wie ich schon bei einer Leseprobe gesehen habe, ist für dich Humor ein wichtiges Mittel, um den Wahnsinn der Zeit irgendwie zu begegnen?
Genau das. Es ist ja eigentlich auch so traurig, dass es nur noch mit Humor zu ertragen ist. Ja, dass es eigentlich wieder zum Lachen ist, ohne die Dramatik schmälern zu wollen. Und mir ist eins ganz wichtig. Ich möchte die Menschen erreichen, die damit in Resonanz gehen, die das gut finden. Und ich möchte die Menschen erreichen, die das eben nicht gut finden, ja, die da sich so ein bisschen getriggert fühlen. Und das ist eigentlich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und ich glaube, dass das sehr gut passiert über den Humor und über diesen Sarkasmus. Genau, dass sich das so ein kleines bisschen einprägt. So diese Wahrheit hinter diesen versteckten, ja, doch lustigen kleinen Videos, ja.
Und wie bist du das dann im Buch angegangen? Hast du auch hier das Mittel des Humors gewählt, um sozusagen deine Erlebnisse zu beschreiben?
Genau, also das ist so generell auch meine Art und Weise. Ich bin einfach auch ein fröhlicher Mensch. Ich bin gerne lustig, ich war schon der Klassenclown. Und ja, ich meine, das kennst du ja. Nein, aber das ist einfach meine Art und Weise, auch mit dem Leben umzugehen, und ich möchte das gerne transportieren. Und das tue ich auch in meinem Kapitel, wo ich auch wirklich dann so die eine oder andere Aussage auch treffe, wie das eben alles zustande kam und ja, was ich letztendlich auch in die Welt transportieren möchte, nämlich ja, doch mit Humor in die Eigenverantwortung gehen und wirklich anfangen, das Leben selber zu gestalten. Ja, nicht gestalten lassen von außen, auch nicht so viel sich im Außen aufhalten, sondern wirklich selber ins Gestalten kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Selber die eigene Maske abnehmen und sich selber ins Gesicht schauen.
Ja, ja, ich denke, der Weg, dass wir Eigenverantwortung lernen, ist der Weg, den wir in diesem Jahrzehnt gehen müssen. Das interessiert natürlich auch unsere Zuschauer. Gabi, du hast im Buch deinen Weg beschrieben, wie du von der alleinerziehenden Mutter zur wirklich einer der erfolgreichsten Networkerinnen unserer Tage geworden bist. Was ist die Botschaft hinter deiner Geschichte im Buch?
Ja, also mich hat sofort die Idee begeistert, dass es eben verschiedene Ansatzpunkte sind. Weil es ist ja heute so, wenn man sich überlegt, wie sollte man, der jetzt gerade mal aufwacht, um das mal so zu nennen, wie sollte man dem in kurzer Zeit so alles rüberbringen? Das geht fast gar nicht. Jeder hat so seinen Triggerpunkt. Der eine kommt über die Bildung, der andere kommt über das Immunsystem. Und ich habe einfach gesehen, dass das ein Buch wird, was eben für alle einen Punkt bietet, wo er sich abgeholt fühlen kann. Und für mich ist es halt ganz klar, ich meine, ich bin jetzt seit 30 Jahren in dieser Ernährungsbranche und aufgewacht bin ich aber ehrlich gesagt erst 2020. Und für mich ist ganz klar, es ist zum einen das Immunsystem, was wichtig ist. Da haben wir eine Lösung zu bieten, weil es geht ja letztendlich um Lösungen. Wir wollen ja Lösungen bieten in allen Bereichen. Und das eine ist Immunsystem und das andere ist natürlich Rententhema, Freiheit, alles, was damit zusammenhängt. Und damit haben wir eine wunderbare Lösung. Das war so mein Ansatzpunkt, eben da mit Freude gleich mitzumachen, als Thomas mich gefragt hat.
Das heißt, Corona war sozusagen nochmal ein Boost im Aufwachprozess. Aber zuvor hast du dich ja schon mit Pharmaindustrie und anderen Dingen beschäftigt, weil das war ja dein Kerngeschäft
auch. Ja, immer. Also das ist ja interessant und es ist mir fast schon ein bisschen peinlich. Ich war, was die Pharmaindustrie anbelangt, mache ich seit 30 Jahren Vorträge, Pharma und Co. über Codex Alimentarius. Ich wusste das alles. Aber ich habe darüber hinaus, habe ich Politik, war für mich uninteressant. Ich habe gedacht, ich kümmere mich um die Gesundheit und alles andere hat mich nicht interessiert. Und dann 2020 bin ich natürlich, sagen wir mal, sturzerwacht, weil ich dann eben durch meine Recherche vieles schon wusste. Ich habe schon vor 10 Jahren gelesen, dass der Bill Gates irgendwann mal um die Ecke kommt mit einer Impfung. Und als es dann kam oder als es dann so, als in die ersten Richtungen Lockdown und so, da war für mich klar, jetzt läuft irgendwas komplett schief. Und jetzt hatte ich natürlich schon ein Problem, weil wir haben so eine Vereinbarung in unserem Team, dass wir eben über Religion, Politik, das halten wir außen vor. Warum? Ganz einfach, wir wollen niemand ausschließen. Wir wollen alle willkommen heißen. Das heißt, egal welche Religion, welche politische Einstellung. Und wenn ich mich dann zu sehr festlege, dann stoße ich ja die anderen ab. Und deswegen, und das war für mich schon ein Konflikt, was mache ich jetzt? Ne? Aber ich habe dann ein paar schlaflose Nächte und dann habe ich mich eben entschlossen, schon sehr früh Gesicht zu zeigen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar heute. Ich schreibe immer einen wöchentlichen Blog, immer am Donnerstag, seit fast 10 Jahren. Und da habe ich dann im April 2020 habe ich mich schon ganz einschlägig positioniert. Und ich muss gestehen, ich bin heute sehr froh darüber, dass das auch schriftlich da ist, weil meinen Enkeln werde ich mal nicht beweisen müssen, dass ich schon früh eben dazu beigetragen habe. Und im Nachhinein war das sehr wichtig. Und ich habe ganz viele Menschen, die jetzt einfach sich auch jetzt bei mir bedanken, einfach weil ich sie, es war ja am Anfang nicht so klar, wo es hingeht. Ich habe sie unterstützt und habe gesagt, Leute, denkt drüber nach, Immunsystem, wir haben ein Immunsystem. Und je weniger das jetzt in die Öffentlichkeit kommt, wir wissen ja, wir müssen immer genau das Gegenteil von dem. Und deswegen war das schon sehr früh für mich ein Weg, den ich ganz, ganz klar beschritten bin und jetzt erst recht natürlich, ne?
Robert, du bist ja seit rund 20 Jahren in der Aufklärungsbewegung aktiv, bist einer der Macher von Nuoviso und du hast in diesem Buch, weil es um Aufklärungsmomente auch gegangen ist, die Mondlandung erwähnt. Wie kannst du uns mal irgendwie das näher beschreiben? Apollo 13, Mondlandung, was können wir von dir in diesem Buch lesen?
Ja, zum ersten Mal ist es recht seltsam, seine eigenen Gedanken in Buchform zu sehen, weil mein literarisches Werk war bisher immer etwas überschaubar, eigentlich quasi nicht existent. Das, was ich jetzt hier geschrieben habe, das schreibt der Thomas Röper an einem Samstagvormittag. Also insofern, aber jeder hat seine Qualitäten. Und als es darum ging, was ich denn zu dem Buch beitragen konnte, da ging es eben darum, was meine persönlichen Aufwachmomente waren. Also wie habe ich erkannt, dass das System um uns herum eigentlich auf ganz falschen Prämissen aufgebaut ist. Und da gab es zum einen bei mir den Film von 1991 von JFK, Oliver Stone. Da war ich noch ganz jung, 21, und habe ich gemerkt, so okay, so geheime Schattenmacht im Hintergrund, Deep State und so, das Wort gab es damals gar nicht noch so. Aber da gibt es schon irgendwas, aber ich war damals noch nicht so weit, um das zu verstehen, aber dann spätestens beim 11. September war es dann so, dass dann schon mein inneres System groß gewankt ist. Also da konnte ja nichts passen. Aber der letztendliche Bruch war dann wirklich im Jahr 2002, als ich einen Vortrag gehört habe über die Mondlandung. Und ich dachte ja, als Luft- und Raumfahrtbegeisterter, da kann ich dagegen halten. Also was soll das da? Ich als Herold gehe dahin, um meine großen Helden der Kindheit zu verteidigen, so Armstrong, Collins und Aldrin, wie sie alle geheißen haben. Und habe dem zugehört und habe dann zu Hause meine alten Bücher rausgeholt und habe dann gesehen, dass die Wahrheit eigentlich direkt vor mir war. Nur ich habe sie nicht sehen können, weil sie zu undenkbar war einfach. Ja, wenn die Lüge groß genug wird, wird sie unsichtbar. Es hat irgendein schlauer Mensch gesagt, vielleicht war es Goethe, vielleicht war es Brecht. Auf jeden Fall, daran liegt's letztendlich, ja, dass manche Dinge, die sind so abstrus, die sind so jenseits von Gut und Böse, dass sich der normale Mensch das einfach gar nicht vorstellen kann, dass er in einem System lebt, das vollkommen auf Lügen aufgebaut war. Ja, und bei Mondlandung, da war ich wirklich als kleiner Junge, ich hatte von meinem Vater, der auch mondlandungsbegeistert war, so Silbergedächtnismünzen, und meine ersten Kinderbücher waren wirklich Apollo Atlanten, so wirklich, also das war schon immer irgendwie der Weg zu den Sternen, der Schritt des Menschen über den Erdball hinaus ins All, so das war für mich immer das Größte. Und dann zu erkennen, dass da wahrscheinlich 100 Fragen sind, die nicht einfach zu beantworten sind, das hat mich letztendlich dann komplett umgedreht. Und ein paar Monate später hat mich dann eben der Veranstalter von diesem Treff damals, der Regentreff, legendäre Regentreff,
heute noch, ja.
Seit fast 30 Jahren, mittlerweile 28 Jahre, macht Oliver Gerschitz diesen Treff. Und ich bin dann jeden Monat dahin gefahren, und dieser Büchertisch von seinem Buchversand, das war ja Osiris Buchversand, da waren 500 Bücher, und wieso hat mir das niemand gesagt? Ich wusste das gar nicht, was, wie und da und jedes Thema, und jeden Monat so einen Stapel Bücher gelesen, mehr oder weniger. Und irgendwann hat mich der Oliver selber auf die Bühne gestellt, und heute sitze ich bei euch. Also das ist, ich kann das jetzt gerade gar nicht so ganz greifen, wenn ich ehrlich bin.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, ich denke, viele Leute kennen dich ja auch von Nuoviso mit deinen vielen guten Interviews, den Filmen, die ihr gemacht habt. Und deswegen ist es ja spannend, wie jemand, der als Aufklärer bekannt ist, selbst aufgewacht ist, was diese Momente waren. Und die sollen ja auch andere Menschen inspirieren, denn das ist ja, glaube ich, auch das Erfolgskonzept der Mächtigen, dass sie immer so gigantische Lügen aufbauen. Ob das die Pharaonen waren oder die katholische Kirche, erinnern wir uns an das Fegefeuer, wenn man nicht Ablass bezahlt hatte und so. Und so, es wird ja heute vermutlich nicht recht viel anders weiterlaufen. Was denkst du?
Naja, also in unserer Welt gibt es viele Beispiele dafür, dass diese monströsen Lügen eigentlich so lange Bestand haben, wie die Leute sich dahinter scharen. Und dann gibt es immer die Heretiker, die Katharer oder wie sie immer geheißen haben, diejenigen, die ausgeschert sind, und das System versucht natürlich dann permanent dagegen vorzugehen. Früher die Lüge mit dem Also dieses Gespenst vom Fegefeuer, das hat damals gut funktioniert. Heute ist es der Klimawandel. Gibt immer etwas mit Hitze. Also, aber ich denke, dass wir jetzt hier zusammenkommen und auch mit so einem Projekt hier uns quasi zeigen, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass sich die Zeiten geändert haben. Ja, nicht nur durch das Internet, sondern auch, ich glaube, es gibt auch einen gewissen Bewusstseinssprung bei den Menschen, dass viele diese Lügen einfach nicht mehr kaufen, weil es einfach zu monströs wird. Ja, also alleine das politische Personal, das jetzt auf die Menschen losgelassen wird, da ist ja die deutsche Regierung Musterbeispiel dafür, wie man mit Inkompetenz quasi in so eine verantwortungsvolle Situation kommen kann. Das checken die Leute natürlich auch. Und umso mehr ist es dann natürlich dann auch ein Bedürfnis für die Menschen, dass sie da authentische Antworten kriegen. Und ich freue mich selber, die eigenen Kapitel zu lesen. Ich kenne jetzt nur meins und die anderen habe ich ein bisschen angelesen. Ich wollte es in Druckform haben, nicht erst die Probelesungen. Und ich bin schon wirklich auch selber sehr gespannt, was meine Co-Autoren hier alles abgeliefert haben. Das, was ich so bis jetzt mitgekriegt habe, das macht mehr als neugierig, das kann ich echt sagen.
Ja, ja, spannend. Ricardo, du bist ja im Bildungsbereich sehr viel unterwegs. Ich nehme an, es wird auch darum im Buch gehen. Und du sagst ja, dass Kinder oft eine bessere Intuition haben, zu durchschauen, wenn jemand lügt, wenn die Eltern den Kindern etwas vorspielen oder vormachen. Durchschauen Kinder besser eine Inszenierung wie Erwachsene?
Viel besser. Und ich kann dir das sagen, weil ich habe mal als Kinderzauberer begonnen. Ich mache für Erwachsenen-Zauberei-Shows und ich habe mal mit Kindern begonnen. Und ja, die kannst du leichter begeistern. Da kannst du Konfetti durch die Gegend werfen, die sind begeistert. Aber die kannst du nicht annähernd so gut ablenken. Und die verstehen, das hat aber gar nicht in die Hand genommen, da ist aber gar nichts. Und die sagen dir das beinhart so raus. Und die haben noch nicht so viele Programmierungen. Die wissen noch nicht, was alles angeblich nicht geht. Also jetzt machst du vor einem Vierjährigen einen Zauberkoffer auf. Weißt du, was die in dem Moment schreien? Die Hälfte in dem Raum. Ich kenne das, ich kann das auch schon. Ich weiß noch nicht, womit ich meine Show starte. Ich habe noch nichts in meinen Händen und die Hälfte traut sich schon zu, dass sie es kann. Dieses unendliche Selbstbewusstsein, dieses alles zu hinterfragen, alles sich zuzutrauen, das ist bei Kindern einfach immens. Und die merken auch, wenn Papa und Mama dann sagen, ja, aber streiten ist schlecht und dann geht die Tür zu und dann hören die den streiten. Und das ist ein Riesenproblem. Und die merken das und mir sagen ganz, ganz viele, ja, die Erwachsenen lügen dauernd. Und das ist übrigens der Grund, wo ich draufgekommen bin, warum die Pubertätsschwierigkeiten aufkommen. Ich habe mich in meiner Zeit immer gefragt, wir sind auch drei Brüder, die Streitereien mit den Eltern hatten wir irgendwie nicht. Also gar nicht. Und dann bin ich in Länder gereist auf dem Planeten, da kennen die nicht mal einen Begriff dafür, dass man in der Pubertät dann mit den Eltern streiten sollte. Und ich habe mir auch immer in meiner Zeit gedacht, da war ich 14, wie die mit ihren Eltern reden oder wie die Eltern dann mit den Kindern reden, was ist da komisch? Und dann habe ich über die Jahre zehntausende Jugendliche gefragt. Und es geht nur um dieses, wenn die Eltern lügen. Und das machen die oft nicht böse. Ja? Aber so Sätze wie, Schatzi, du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule, das Ganze macht ganz viel Spaß, das ist ganz toll. Ja? Und dann kommst du jeden Tag nach Hause und siehst Papa, Mama nie über das Mathebuch gebeugt und Spaß haben. Und das ist eine, in deren Sinn, eine Unwahrheit. Wenn du mir da und sagst, du hast, keine Ahnung, du bist ein Fußballfan, ja? Und ich sehe dich nie über Fußball sprechen, ich sehe dich nie Fußball spielen, ich sehe dich nie bei Fußball zusehen, dann werde ich irgendwann sagen, da passt was nicht. Die Authentizität, ja? Und wir lernen über die Vorbildwirkung. Nicht das, was die Eltern sagen, sondern das, was sie tun. Und da kriegen die Lügen ganz schnell mit. Aber das ist ein Riesenkapitel.
Ja. Aber können wir nicht wieder hier die Kinder in uns entdecken? Denn wir haben ja große Hilfe, beispielsweise von unseren Politikern. Es wurde ja angesprochen, ich sage mal, Ricarda Lang oder Karl Lauterbach sind ja das beste Aufwachprogramm, um zu erkennen, dass Wirklichkeit und Anspruch auseinanderklaffen.
Richtig. Und die Sprache zeigt es ja auch. Sie nennen es ja Ausbildung. Aus mit der Bildung. Wir brauchen Bilder mit klaren Visionen, mit Bildern im Kopf und dann funktioniert das Ganze. Und auch hier ist das Geheimnis dahinter, was machen wir mit den Kindern? Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich weiß, du bist mehrfacher Papa. Hast du irgendeine Ausbildung besucht mit, wie bringe ich meinem Kind die Muttersprache bei? Mach die bitte nicht, sonst funktioniert nichts mehr, kann ich dir garantieren. Ja?
Die Zeit ist nicht mehr.
Ja. Hast du irgendeinen Kurs gehabt, wie bringe ich meinem Kind die ersten Dinge in den ersten 5 Jahren bei? Lernen die in den ersten 5 Jahren mehr oder dann danach?
In den ersten 3 Jahren das meiste, glaube ich.
Ja. Wie ein Schwamm, oder? Und wenn du dir ansiehst, was hier die Eltern machen, wie die Abschnitte machen, dann wirst du merken, das ist perfekt. Und du kennst Kinder.
Intuitiv, ja, man spürt es, was jetzt geht und was nicht geht.
Papa und Mama wissen aus dem Bauch, wie Lernen funktioniert. Da brauchst du nicht studieren, da brauchst du kein Professor sein oder sonstiges. Es geht aus dem Bauch heraus, wie es funktioniert. Und du kennst Menschen, die sind zwei- oder dreisprachig aufgewachsen, haben die sich mit 4 Jahren beschwert und gesagt, Papa, jeden Tag Grammatik und Vokabeln geht mir schon echt auf die Nerven. Oder haben die 2 Sprachen gelernt, ohne Grammatik, Bücher, Vokabeln, Lehrer und Nachhilfestunden. Und in der Schule machen wir es mit diesen Dingen, es funktioniert nicht mehr. Und dann sagen die meisten erwachsenen Menschen, ja, liegt an mir. Weißt du, Stefan, ich bin kein Sprachentalent. Ihr liegt in den Genen. Lauter so Blödsinn. Du musst die Dinge machen, wie zu dem Zeitpunkt, wo sie funktionieren. Bei den Kindern funktionieren sie. Dort lerne ich. Ich habe 50.000 Kinder gefragt, wie Schule abzulaufen hat. Und daraus baue ich meine Modelle. Und darüber spreche ich auch.
Thomas, vielleicht noch eine Aussicht zu den Autoren. Wir konnten die Runde ja nicht erweitern auf 12 Teilnehmer, weil der Platz, man sieht es, der Tisch ist voll. Was haben die anderen für Ansätze? Vielleicht kannst du da noch ein paar Eckpunkte verraten für die, die heute nicht hier sind.
Ja, interessant ist, was Robert gerade gesagt hat, dass er noch nie etwas zu Papier gebracht hat, zumindest nicht in einem Buch. So geht es ja mehreren, die sich hier als Autoren mit verdingt haben, unter anderem Dr. Ronny Weikel, der darüber berichtet, wie er nach einer Hausdurchsuchung diffamiert wurde, wie alles versucht wurde, an ihm ein Exempel zu statuieren. Und er berichtet dann darüber, wie er mit einem Lächeln im Gesicht auch zum Todesurteil geschritten ist, wie ihn das unglaublich berührt hat, dass die Bewegung, die aufgeklärten Menschen ihn unterstützt haben. Das ist ein Kapitel, das unglaublich berührt und inspiriert und jeden Leser im Grunde genommen auch dazu motiviert, selbst Gesicht zu zeigen. Eine außergewöhnliche Stelle, wenn ich das mal hier noch ein bisschen ausführlicher schildern darf, ist die von Dr. Paul Brandenburg. Stell dir einfach vor, Stefan, du liegst mit deiner Frau im Bett, ihr schlaft tief, ihr seid Nacktschläfer, morgens um 6 wird die Tür eingetreten und es kommt ein Sonderkommando ins Haus gestürzt, zerrt euch aus dem Bett, auf dem Boden, Hände auf den Rücken, Handschellen, ihr werdet aufgehoben, sitzt nackt auf dem Stuhl und du blickst in ein Maschinengewehr. Viele werden an der Stelle wahrscheinlich zerbrechen und dann aufgeben mit dem Widerstand. Paul hat daraus eine unglaubliche Motivation gezogen, zweifellos auch eine gewisse Wut, die man ja auch in seinen Beiträgen erkennen kann. Ich kenne niemanden in der Aufklärungsbewegung, der das so drastisch auf den Punkt bringt. Der Herr Lauterbach als einen Massenmörder bezeichnet, Nancy Faeser als eine Faschistin und viele andere Politiker, Gewohnheitsverbrecher. Und das so zusammengetragen von jedem Einzelnen, das ist so ein unglaubliches, stärkendes Erlebnis. Es ist ein Mutmacher. Aber zeitgleich ist dann auch so jemand dabei, den du auch kennst, Professor Werner Bergholz. Ein Analyst vor dem Herrn, der auch mit einem gewissen Humor, aber nicht ganz so emotionsvoll wie anderen, die harten Fakten aufzeigt. Und wie du beim Lesen, bing, 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 mehrere Momente hast, wo du sagst, boah, so ist es wirklich. Diese Kombination aus allem macht das Buch auch so einzigartig. Ich bin ja doch etwas provokant mit der Aussage, auf der Rückseite des Buchs angetreten. Es ist das Buch des Jahrzehnts, weil es so etwas tatsächlich noch nicht gegeben hat. Es ist eine Art kleine Revolution. Oder vielleicht eine große. Liegt sicherlich auch daran, wie uns die Auf1-Zuschauer bei der Verteilung dieses Buches mit unterstützen.
Absolut. Und wir haben ja bei Auf1 auch den Wahlspruch oder einen unserer Wahlsprüche, Aufklärung kann Leben retten. Da beschreibst auch du eine Stelle in dem Buch, wo du sagst, dass dich ein Arzt davor gerettet hat, weitere Impfungen zu konsumieren, muss man ja sagen. Wie ist das gegangen?
Ja, das ist viele Jahre her. Das ist mit Sicherheit ja 15, 20 Jahre her. Und ich war ja damals sehr im System verhaftet. Ich war ja Sängerin und mein größter Albtraum war eigentlich, krank zu werden, in einer Grippezeit irgendwie mit Grippe auszufallen. Ich hatte ja Verträge zu erfüllen. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und ich war auch damals Impfungen gegenüber auch gar nicht kritisch eingestellt, ja. Und das ist alles erst im Laufe der Zeit gewachsen. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen, habe gesagt, pass mal auf, wir haben uns auch damals schon geduzt. Ich sag, wir müssen mir jetzt eine Grippeimpfung verpassen, weil ich habe da Verträge zu erfüllen und ich kann da auch niemand anders schicken, wenn mir was passiert, falle ich aus, ne? Und da sagt er, nee, das lässt du lieber. Du brauchst keine Grippeimpfung und wenn du klug bist, dann lässt du dich auch nie wieder gegen irgendetwas impfen. Nicht heute und auch nicht in der Zukunft. Und ganz gleich, was sie dir erzählen. Denn, er hat damals auch geschildert, es wurde damals bereits auf Ärztekongressen darüber diskutiert und auch berichtet, dass also dieser Transhumanismus, dieses Implantieren von Mikropartikeln in den Menschen, dass das auf Ärztekongressen durchaus diskutiert wird, ja, und Thema war. Und genau, und da hat er mich vorgewarnt und hat mir auch diverse andere Geschichten noch erzählt, die mich dann wirklich bewegt haben, da zu forschen. Ja, das hat mir so wirklich den Kick verpasst, wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen. Und das war sehr eindrucksvoll doch.
Aber ohne diesen äußeren Anstoß des Arztes wärst du wahrscheinlich nicht so schnell dorthin gekommen.
So schnell wahrscheinlich nicht. Ich hatte das Glück, dass ich eine Mutter war, die immer Mutter hatte, die sehr kritisch war. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß da gar nicht, wo ihr Aufwachmoment war, aber sie war damals auch erst sehr im System verhaftet. Sie war ja jünger, als sie uns bekam. Ich glaube, da bist du leichter mitzureißen, wenn du noch jung bist und kennst dich nicht aus, du willst nichts falsch machen, dann lässt du deine Kinder impfen und so weiter. Aber sie hatte dann irgendwann ihren Aufwachmoment und damit hat sie uns Kinder auch immer so ein bisschen infiziert, positiv infiziert, indem sie erzählt hat, auch was in alten Schriften steht und so weiter und worauf wir uns gefasst machen müssen in der Zukunft und dass wir erstarken sollen und möglichst Nein sagen sollen, wenn wir zu Dingen forciert werden, die wir nicht wollen, ja, und die sich falsch anfühlen, ja. Und genau, also mein Leben ist eigentlich ein einziger Aufwachprozess.
Ich denke, das geht den meisten Menschen so, denn man lernt ja laufend weiter, das Lernen hört ja nie auf. Es hört auch nicht auf, dass man tätig bleibt, also nicht nur Nein zu sagen zu etwas, was man als falsch erkennt, sondern auch bewusst Ja zu sagen zu etwas, was man gut findet. Und Gabi, du sagst ja selbst, dass du ja eigentlich schon im Rentneralter sein könntest, du arbeitest aber mehr wie je zuvor. Was treibt dich an und was motiviert dich, hier so stark weiterzumachen?
Also ganz am Anfang, vor 4 Jahren, ging mir es eine Zeit lang auch schlecht irgendwie. Aber dann habe ich mich entschlossen, Gesicht zu zeigen, aktiv zu werden und seither fühle ich mich nur noch gut. Weil ich denke, ich glaube, dass jeder so seine Aufgabe hat. Und ich denke, dass jeder seine Talente nützen sollte, die er eben hat, in welcher Richtung. Und meine sind, Menschen zu vernetzen. Und da möchte ich einfach alles getan haben, einfach um die Bewegung zu stärken. Ich denke, dass alle irgendeinen Punkt haben, der für sie interessant wird, wo sie denken, oh, da muss ich doch mal, so wie er dann bei der Apollo oder irgendwie so, kommt ja immer, ist ganz verschieden. Und da glaube ich, meine Seite ist einfach, ich gebe Informationen zur Pharmaindustrie, zum Patentrecht, da gibt es ja so viele Punkte. Und es ist so, mein Teil der Aufklärung ist einfach, die Menschen zu informieren. So nicht nur diese Seite, sondern guck dir diese Seite an und dann triff eine Entscheidung. Und letztendlich appelliere ich, sage dann, probier doch einfach mal aus, wie es ist, wenn du dein Auto mit Super Plus getankt hast und nicht einfach mit normaler Ernährung, und dann kann jeder entscheiden, ist es besser oder nicht. Ne? Also ich möchte aufklären und ich möchte damit, und das ist ganz klar, für mich ist heute so, jeder, der letztendlich zu uns kommt, ist früher oder später aus den Fängen der Pharmaindustrie komplett raus. Ja. Weil, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, jetzt hat er jahrzehntelang Medikamente bekommen, gegen Bluthochdruck, gegen was auch immer. Und die Ärzte haben ihm gesagt, da kann man nichts anderes machen. Und jetzt probieren sie es mit Nahrungsumstellung, mit Supplementen und plötzlich geht es ihnen besser. Jetzt kommt er auf die Idee, Moment, ich wurde ja angelogen. Und dann kommt der Punkt, vielleicht war das nicht das Einzige, vielleicht haben sie auch in anderen Bereichen gelogen. Und das ist einfach, das ist hier für mich, für Ricardo ist es eben das Schulsystem, der Aufwecker. Und für mich ist es eben Immunsystem und das Rententhema ist natürlich auch ein großes. Und da will ich einfach aufklären, nicht nur über das Immunsystem, sondern auch, was es für Lösungen gibt, für jeden erschwinglich, eben ohne Investition, ohne Risiko, sich eine Rente oder so ein Einkommen oder eine Freiheit aufzubauen. Interessanterweise, wir haben da einen Punkt zusammen, ein ganz großer Teil meines Teams sind Mütter oder Familien, die jetzt quasi ausgestiegen sind, die aus dem die Homeschooling machen. Leider geht es ja nur in der Schweiz, aber das ist ganz, ganz häufig, die sagen, ich brauche eine Freiheit, ich brauche eine Unabhängigkeit, ich bin nach Schweden ausgereist während dem Lockdown und da braucht man natürlich eine finanzielle Freiheit. Und das Schöne ist, man kann also das Konzept von der ganzen Welt aus arbeiten und das hat natürlich Vorteile. Und das ist für mich, es treibt mich an, mehr Menschen zu informieren und dann können sie ihre Entscheidung treffen. Aber sie brauchen halt beide Seiten. Und in den Mainstream-Medien kriegen sie halt leider Gottes nur eine. Ja?
Du hast Ricardo angesprochen mit dem Bildungssystem. Bildung ist ja nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Du richtest dich mit deiner Aufklärung ja sehr stark auch an die Eltern, dass sie hier etwas verändern. Was sind denn deine diesbezüglichen Tipps heute, aber auch in deinem Beitrag im Buch an die Leser, an die Zuseher?
Also ich sage mal, Bildung beginnt beim ersten Atemzug oder vielleicht auch beim ersten Herzschlag und hört beim letzten auf. Wir glauben, dass das der Schulbereich ist, wo man lernt. Ich sage mal, das ist der Bereich, wo du am wenigsten lernst im Leben, wo du dich am wenigsten merken kannst für dein ganzes Leben.
Bei mir war es definitiv so, ja.
Gibt super Berichte aus Deutschland. Wenn man 25 Jahre alt ist und Schulabschluss gemacht hat, weiß man, wenn man die ersten 4 Jahre wegrechnet, ja, das A können alle nachmalen, noch 1,5%. Das heißt, du hast schon vergessen, was du vergessen hast. Es würden in keinem anderen Bereich der Welt, würden wir akzeptieren, dass wir so wenig mitnehmen. Aber dort ist es eben so. Aber wie wir jetzt auch schon vorher gehört haben, es ist immer die Umkehrung von dem, was sie einem sagen. Und wenn die sagen, das ist das Bildungssystem, sie nennen es Ausbildungssystem, dann ist es eben genau das. Das heißt, aus mit der Bildung. Die Kinder wollen vorher lernen, sie wollen es nachher nicht mehr. Das ist das Grundthema. Und was ich eben machen möchte, ich möchte auch gar nicht sagen, schließ die staatlichen Schulen, das ist ein vollkommener Blödsinn. Ich möchte Möglichkeiten erschaffen. Ich habe 3 zentrale Dinge bei mir auf der Webseite. Wenn man auf die Startseite geht, da steht Dezentralisierung von Bildungsmacht. Dann geht es freier Bildungszugang für alle. Die meisten Menschen werden dumm gehalten über Nichtwissen. Ja, und ich bin viel auf der Welt rumgereist, habe oft keine Ahnung, was es Möglichkeiten gibt. Die kennen sich oft in ihrem Bereich aus. Ja? Oder so wie die Karte sagt, ich habe gar nicht gewusst, dass da in der Politik vielleicht auch ein paar Schweinereien waren und im Geldsystem und da und dort. Ja? Das heißt, über Nichtwissen wird da ganz viel gespielt. Deswegen heißt der Verein auch Wissen schafft Freiheit. Und diese Freiheit möchte ich einfach den Menschen da geben. Der dritte Punkt ist dann die freie Bildungsentscheidung. Das heißt, ich will, dass der Stefan mit seinem kleinen Kind und seiner Frau entscheiden kann, staatliche Schule, private Schule, Montessori, Waldorf, Gabi-Schule, Robert-Schule, Ricardo-Schule, freie Schule oder gar nicht in die Schule, weil es für mein Kind aus Gründen XY einfach nicht passt. Das sind die Dinge, wo ich hin möchte. Und dazu gebe ich, nennen wir es mal, einen ganzen Haufen an Anregungen und Videos und Möglichkeiten und PDFs, wie man das wirklich umsetzen kann. Seine eigene freie Entscheidung. Nicht, was ich möchte, sondern meine Aufgabe ist, eine Bibliothek zu machen an Möglichkeiten. Und jeder nimmt sich das, was er möchte. Und ich glaube, so soll es in allen Bereichen laufen. Ja? Freies Angebot. Und ich habe jetzt auch nichts gegen deine, nennen wir es Gegenspieler von der GIS oder GEZ. Wenn das ein freies Angebot wäre, wie Netflix, bin ich voll dafür, dass die das dürfen. Ich bin gegen Zwang, auf allen Arten. Und da spiele ich halt in der Bildung genauso in diese Richtung. Und ich glaube, der Mandela war das, der gesagt hat, Bildung ist die stärkste Waffe, um die Welt zu verändern. Und genau da gehen wir hin. Stell dir vor, es gäbe Schulen mit Glücksunterricht, Permakultur, lerne Fragen zu stellen, wer bin ich als Mensch, wie baue ich mir meine eigenen Lebensmittel an, dann schaut es ganz anders aus da draußen. Aber genau da werden wir hingehen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ja, natürlich ist das offensichtliche Ziel, ja nicht mündige Bürger zu erschaffen, die dann auch vielleicht in den Entscheidungsprozessen mitsprechen, sondern ein Untenhaltungsprozess.
Heißt ja auch Unterricht.
Unterricht. Ja, genau, ja?
Genau. Nach unten richten.
Und das zieht sich natürlich überall durch. Und wir, wie wir auch hier sitzen, denke ich, sind ja alle für die freie Wahlentscheidung. Wir wollen ja nicht jemand anderen irgendwo unterdrücken, ihn verbieten. Das wollen ja immer nur die anderen. Wir wollen auch, wie du sagst, ja, wir wollen nur die GEZ-Gebühren oder die Zwangsgebühren wegbekommen. Die sollen nicht mehr von Zwangsgebühren der Bürger leben können. Die sollen ihr Programm machen. Wenn sie sich hinstellen wie Nu Wieso oder Auf 1 und sagen, gut, wir wollen jetzt über Spenden unser Programm finanzieren, dann werden wir schauen, wie lange diese Gesichter der Tagesschau noch aus der Glotze herauslachen. Also das, diesen freien Wettbewerb, den wollen wir ja auf allen Ebenen und so natürlich auch im Bereich der Bildung.
Ja, stell dir mal vor, die Eltern dürften frei wählen, zu welchem Bildungsangebot ihre Steuergelder von der Bildung hinfließen.
Das wären vielleicht auch so Ansätze an die Politik, dass das in der Politik mehr eingebracht wird, weil auch dort vermissen wir ja selbst bei den sogenannten oppositionellen Parteien alternative Konzepte. Denn Grenzen dicht oder Politikerkorruption abstellen sind ja sehr populäre Forderungen. Aber was das Geldsystem betrifft, was vielleicht auch wirklich nachhaltigen Naturschutz betrifft, was Bildungssystem betrifft, ich glaube, dort könnten Inputs durchaus nicht schaden. Denn würde man beispielsweise solche Forderungen, wie werden ihre Gelder verwendet bei Kinderbetreuungsgeldern. Wir wissen ja, dass der Großteil der Mütter möchte eigentlich bei den Kindern mit 3 Jahren noch zu Hause bleiben. Ja? Wenn die das Geld bekommen könnten, was eigentlich ein Kinderbetreuungsplatz kosten würde oder bei der Schule, dann wäre hier wahrscheinlich eine Revolution von unten im Gange.
Ganz schnell. Und da ist ja auch nur die Frage, wo geht das Geld hin? Jetzt angenommen, du nimmst dein Kind ins Homeschooling, da ist ein gewisser Platz von deinen erzwungenen Steuern für diesen Platz in der Schule reserviert. Ja? Ich habe da ja etliche Menschen im Bildungsministerium, die mit mir rechnen, ganz viele Schulleiter, die mit mir sprechen. Und die sagen, es sind ca. 18.000 Euro im Jahr. Je nach Alter, je nach Region, ein bisschen anders. Und wir hatten auch schon Erfolge. Es gab die ein oder andere Mami, die das ausgezahlt bekommen hat. Und jetzt stell dir mal vor, du hast selber 3 Kinder, der Nachbar hat noch 3, dein Bruder hat noch 3 und dann haben wir noch irgendwo eins. Wir haben 10 Kinder zusammen, hätten wir 180.000 Euro. Damit kannst du einen richtig guten Lehrer dorthin stellen. Da kannst du richtig tolle Ausflüge und Vortragende dorthin bringen. Das Geld ist da. Es ist nur die Frage, wo geht das hin? Und sie verlangen Transparenz von uns und geben es selber nicht. Und das ist ein Punkt, worum ich garantieren kann, dass das, was aktuell läuft, scheitert. Weil wie Lernen geht in Menschen, ist über die Beziehungsebene und die Vorbildebene. In beiden Punkten scheitern die rigoros, dass es nur so kracht. Und damit ist es ein Zwangsthema, dass das gar nicht laufen kann. Also das kann ich jetzt schon versprechen. Das wird anders laufen. Und im Bildungssystem bin ich viel unterwegs. Ich spreche mit vielen, ich kenne ganz viele Mamis. Ich habe eine Mami-Armee, sage ich immer. Und da kann ich sagen, das kannst du bremsen, aber nie wieder stoppen. Vollkommen unmöglich. Das wissen jetzt viel zu viele. Also das neue Bildungssystem wird kommen. Es werden Millionen verschiedene Bildungssysteme werden. Jeder ist ein bisschen anders.
So bricht in allen Bereichen etwas auch auf, auch im Bereich der Medien, alternative Medien. Du machst schon seit vielen Jahren alternative Medien. Merkst du eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass hier auch ein evolutionärer Prozess stattfindet, der letzten Endes nicht rückgängig zu machen ist?
Ja, in 2 Richtungen die Antwort. Zum einen die Evolution, dass man versucht, die Reichweite zu schneiden, also dass die Aufrufzahlen, dass das einfach nicht passt. Ja, gutes Beispiel war unser Song Contest. Wir haben zum 4. Mal dieses Jahr einen alternativen Song Contest gemacht, den Nuovision Song Contest. Der kommt immer parallel zum Eurovision Song Contest. Und ich darf wirklich voller Überzeugung sagen, dass da die besseren Inhalte kamen. Das waren wirklich großartige Songs, tolle Interpreten, gehaltvolle Lieder, Videos, wirklich großartig. Und wir hatten in der Live-Sendung 7.000 Zuschauer ungefähr. Und plötzlich innerhalb von einer Sekunde waren 2.000 weg. Und später im Backend bei YouTube konnte man sehen, jetzt sind maximal 2.900 angezeigt. Also alleine in der Drosselung ist schon zu sehen, dass da sehr viel passiert, um uns überhaupt gar nicht, dass wir aus unserer Blase herauskommen. Das ist das eine. Und das andere ist aber von meiner persönlichen Erfahrung, ich bin nicht so oft in der Stadt, ich wohne im Nordrand von München, also so im Speckgürtel irgendwo ganz in der Nähe von der Allianz Arena und bin ab und zu mal in der Stadt drinne oder unterwegs. Aber in den letzten 2-3 Jahren war es eigentlich jedes Mal so, wenn ich unterwegs war, sogar in meiner Stadt, wo ich jetzt wohne, dass mich irgendjemand anspricht. Ich kann eigentlich schon davon ausgehen, dass wenn ich in die Stadt gehe, ich mindestens einmal irgendwo erkannt werde. Und das ist für mich eigentlich fast unvorstellbar, dass aufgrund der beschränkten Reichweite, die wir haben, trotzdem so viele Leute mich erkennen und auch identifizieren mit dem Programm und mit den Inhalten, dann bedeutet das für mich, dass es mittlerweile schon viel mehr Menschen geben muss, die sich diesen alternativen Programmen widmen. Und jetzt nicht nur von uns bei Nuovisa, sondern es gibt mittlerweile so viele tolle Journalisten und Aktivisten und Filme- und Medienmacher. Das hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich extrem zum Positiven gewandelt. Und ich glaube, diese Entwicklung ist auch unumkehrbar. Wenn wir jetzt die aktuellen Wahlergebnisse anschauen zur Europawahl, das ist ja, ich meine, wenn man die alte Deutschlandkarte angeschaut hat, Westdeutschland, DDR, das war so die Grenze. Und wenn man es jetzt anschaut, war es wieder so, auf der linken Seite Westen komplett schwarz und im Osten komplett blau. Also da tut sich ja schon was, ne? So dass die Menschen anfangen, zumindest im Osten, noch einen ganzen Schritt weiter zu denken. Der Dr. Marz, Hans-Joachim Marz, der mir auch so ein väterlicher Freund geworden ist mittlerweile, der hat auch gesagt, so als gelernter DDR-Bürger hat man eben Erfahrungen mit Diktaturen. Bei uns im Westen ist es halt noch die erste. Ja, wir kennen das noch nicht. Ja, die meisten Leute glauben im Westen immer noch, dass wir die beste Staatsform aller Zeiten haben. Und ich glaube, noch nie waren wir so weit davon entfernt. Ich habe gerade noch eine Pressekonferenz im Ohr, wo Faeser und Haldenwang gesprochen haben. Das sind wie Nachrichten aus dem Paralleluniversum, komme ich mir vor, wirklich. Und um auf die Frage abzuschließen, also ja, ich denke, wir erleben gerade so eine Revolution in allen Bereichen, Bildungsevolution oder Medienrevolution, wie auch immer. Aber auch das gesellschaftliche Umdenken wird aufgrund der äußeren Umstände einfach immer größer werden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Aber das geht nicht ohne Geburtswehen. Ne? Also selten eine Geburt, die schmerzlos und unblutig vonstatten geht. Also ich glaube, wir sind an so einem Katharsispunkt angekommen, wo es jetzt die drängenden Probleme, die wir haben auf der Welt und speziell bei uns in Deutschland oder halt im deutschsprachigen Raum, die sind so groß, die sind so offensichtlich, dass da ganz natürlich was Neues kommen muss. Die Frage ist nur, wie und auf welchem Weg wir da hinkommen. Also ich plädiere für die friedliche Version, da wäre ich sehr dafür, wenn das einfach ein sanfter Übergang wäre. Aber wenn ich das Kapitel von Paul anschaue, und der von seinem Demokratiekommando da spricht. Wie war das? Normenverdeutliche Gefährderansprache ist ein Wort, das ich nicht mehr vergessen werde, dass man ihm mit dieser extremen Strenge, die man da, mit dieser körperlichen Strenge auch, mit dieser Demütigung, dass man ihm sagen wollte, du pass auf, du hast dich mit dem Falschen angelegt und jetzt musst du funktionieren wie alle anderen. Aber ich glaube, die haben vergessen, wer er ist, weil die haben sich mit dem Falschen angelegt, glaube ich. Ja.
Bestrafe einen, erziehe 1000, hat bei ihm nicht funktioniert.
Nein, im Gegenteil.
Und wird auch immer weniger funktionieren, weil diese Bewegung eben doch immer größer wird, weil wir mehr und mehr Menschen werden, die aufgeklärt sind und sich aufklären lassen. Und das ist ja letzten Endes auch das Ziel. Du hast gerade eben eines so treffend gesagt, wir müssen auch rauskommen aus unserer Blase. Das ist ja auch mein Wunsch ein bisschen an unsere Auf-1-Zuschauer, von denen ich ja weiß, dass sie unseren Büchershop schätzen, dass sie auf eins in ihrem Kaufverhalten unterstützen und sicherlich ein Gesicht zeigen, kaufen. Aber meine Bitte ist es im Grunde genommen, wenn ich das so frei wegsagen darf, dass jeder auf eins Zuschauer zwei Bücher nimmt. Eines für sich, auch als Dokument der Zeitgeschichte, und eines auch mal jemanden gibt und sagt, lies mal in das Kapitel von dem Stein rein. Das ist ganz interessant. Da geht es um die Mondlandung. Oder lies doch mal das vom Ricardo Lepp über Erziehung. Ihr habt doch gerade Kinder bekommen oder die gehen doch gerade zur Schule. Lies dir das mal durch. Aber das Buch hätte ich nachher gerne wieder zurück. Auf diese Art und Weise mal ein bisschen rauskommen aus unserer Bewegung, um noch mehr Menschen zu erreichen. Denn ich glaube, wir stehen unmittelbar vor einem Kickpunkt. Unmittelbar vor einer Wende.
Wir gehen in jedem Fall auf eine Zuspitzung zu, denn beide Seiten haben erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Die einen nennen es dann Great Reset, die anderen wollen eben eine Aufklärung, ein Erwachen, eine Systemänderung. Und es geht wie bei einer Pyramide auf die Spitze zu und dann ist die Frage, auf welche Seite kippt es? Und das hängt ganz stark auch von den Protagonisten auf beiden Seiten ab. Die andere Seite haben wir ja schon oberflächlich ein bisschen analysiert, welches Personal dort angetreten ist. Auf unserer Seite gibt es immer mehr tolle Persönlichkeiten und das habt ihr auch beim Cover ja abgebildet, dass die Leute jetzt immer mehr Gesicht zeigen. Ihr habt jetzt auch einen weiteren Pflock hier eingeschlagen. Vielleicht noch an Robert die Frage, du hast ja geschildert, dass es eigentlich nicht dein Plan war vor 30 Jahren, dass du mal alternativer Medienmacher wirst und auf Bühnen stehst und Filme machst. Du wurdest aber vom Schicksal dorthin gebracht und hast dann diese Verantwortung für dich angenommen. Ist das vielleicht auch eine Botschaft eures Buches, dass die Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen, das auch mutig tun sollen?
Ja, wenn man in die Gelegenheit kommt, dann auf jeden Fall. Und mein Kapitel heißt Stolpersteine oder die Kunst loszulassen. Ja, ich musste selber auf meinen eigenen Stolpersteinen musste ich lernen, dass das Alte loszulassen, die alten Vorstellungen zu beerdigen. Ich habe ein Zitat von Churchill im Kopf, der ist jetzt nicht der größte Staatsmann, um ihn zu zitieren, aber er hat mal gesagt, dass zwangsläufig jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal über die Wahrheit stolpern wird. Aber die meisten, die stehen auf, die klopfen sich den Staub von den Schultern und gehen weiter, als wäre nichts gewesen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man zuerst mal umguckt, was war jetzt das gerade, wieso bin ich jetzt mit der Nase im Staub gelandet? Und sich dann quasi überlegt, was kann ich jetzt dadurch machen? Und mein Weg in den 90er Jahren ist über Umwege dann in die Fliegerei gekommen. Ich dachte immer, das ist so der absolute Traum. Ich wollte immer Pilot werden und dann über die Bundeswehr habe ich es dann über Umwege doch geschafft. Und dann ein ironischer Seitenhieb vom Schicksal musste ich feststellen, nach der Ausbildung eigentlich schon Lufthansa alles abgeschlossen, ich habe Flugangst. Ich habe tatsächlich ein ganz beschissenes Gefühl, wenn ich im Flieger bin. Also ich kann als Passagier, kannst du mit mir 3 Loopings fliegen, ist kein Thema. Aber sobald ich den Stick in der Hand habe, verringert sich meine Aufmerksamkeit auf so einen kleinen Punkt und ich kriege irgendwie nichts mehr mit. Und das war so schmerzhaft, das erkennen zu müssen. Es war ein langer Erkenntnisprozess. Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt angekommen, um zu sagen, okay, ich kann dem nicht länger davonlaufen. Ich muss mich dem stellen, ich muss hier raus. Und das letztendlich hat dann aber nach einer sehr turbulenten Übergangsphase, hat dann plötzlich einen ganz neuen Raum aufgemacht, wo ich erkannt habe, warum das eigentlich alles wichtig war, was da passiert ist. Ganz kurz erzählt, die Fliegerei war für meinen Lebensweg jetzt in der Zukunft überhaupt nicht wichtig, obwohl ich ein Fan bin von Luft- und Raumfahrt und ich wohne im Süden vom Flughafen und ich erkenne den A380 schon am Geräusch. Und jedes Mal, wenn er fliegt, gucke ich rauf und denke mir, boah, dass das funktioniert, das 500 Tonnen Stahl und Technik und das Ding hebt ab, wie geht das? Also Faszination pur. Aber das ist gar nicht wichtig. Aber was wichtig war in meinem Weg, war die Offiziersausbildung bei der Luftwaffe in Deutschland. Da gibt's nämlich an der Offiziersschule ein Fernsehstudio, so wie hier. Da stehen Kameras rum, da steht eine Live-Regie rum, da war so richtige Pumpenkameras noch mit alten Digi-Beta-Bändern. Und wir mussten damals als Lehrgangsteilnehmer eben Lehrproben abhalten, um hinterher in der Analyse erkennen zu können, was lief gut, was lief schlecht. Wir sind ausgebildet worden als Ausbilder der Ausbilder, Methodik, Didaktik, alles, was ist wichtig. Wenn du zum Beispiel einen Anschiss verteilst, musst du links stehen vom Publikum, wenn du sie lobst, rechts stehen und all die ganzen Tricks und so weiter. Ja. Und damals habe ich dann, das war schon Mitte der 90er Jahre, gemerkt, bei diesen ersten Tests vor Kameras oder so, das funktioniert irgendwie. Ich kann erklären, ich kann performen. Es ist irgendwie auch die Hemmschwelle weg gewesen. Und als dann die erste Anfrage damals kam, das war noch Secret TV von Jan van Helsing damals in Stuttgart, ne, so 2009, da konnte ich mir das vorstellen und mir auch zutrauen. Ich denke, ohne die wirklich wichtige Ausbildung der Bundeswehr, und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dieses Militaristische meine ich nicht, sondern die Lebenserfahrung, die wenn du vor hunderten Leuten stehst und musst da sprechen und die ganze Selbstzuversicht, die man da bekommt, das war das Entscheidende, nicht die Fliegerei. Das war nice, das war okay, Member of the Club, wenn du mit Fliegeruniform rumläufst, dann Flieger sind Sieger, das ist kein Klischee, das stimmt tatsächlich, ja. Aber egal, loslassen und dadurch dann eben was Neues ins Leben reinlassen. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen einfach Angst haben davor, weil sie das Geglaubte loslassen, das alte Wertesystem löst sich auf. Und ich habe es auch so geschrieben, das ist aber nur ein geborgter Gedanke, dass das ein bisschen wie ein kleiner Tod ist. Wenn sich dein altes System auflöst, dann musst du einen Teil von deiner Identität hergeben. Die ganzen Impfärzte, die jetzt erkennen müssen, dass man sie betrogen hat, dass sie hintergangen worden sind von wirklich sinisteren Kräften, die müssen jetzt diesen Schritt wagen, um zu erkennen, dass sie selber an dem dabei waren. Und jetzt dann, was mache ich daraus? Oder Finanzleute, die erkennen, dass das alles Bullshit ist, was die erzählen und so weiter. Und da kommt halt jeder irgendwann an seinen Punkt hin, um zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und was mache ich dann da draus? Und Thomas, ich muss dir von hier aus echt Danke sagen, dass du das mit angeschoben hast alles, weil von uns alleine hätte es wahrscheinlich gar niemand so gemacht. Ja. Also ein großer Dank gebührt dir wahrscheinlich auch, ja, bei dieser ganzen Geschichte. Ja.
Das ist ein ganz guter Punkt. Es braucht immer einen, der die Verantwortung nimmt übrigens. Ich sage immer, Leute, die Verantwortung hat niemand. Verantwortung nimmt man sich. Mhm.
Ich werde ein kleines Taschenbuch schreiben darüber, wie die Zusammenarbeit mit euch war. Spannend, echt spannend. Allein die richtigen Fotos hier aufs Cover zu bekommen, das war schon eine ganze Menge Arbeit.
Mhm, glaube ich dir, ja.
Und Thomas, ich würde sagen, nicht 2, sondern vielleicht 3 oder 5. Weil es ist wirklich ein interessantes Buch. Jedes, so viel unterschiedliche Kapitel. Man kann viele damit abholen mit den unterschiedlichsten Themen. Und die dann so streuen und dann wissen wir ja von Glücksprinzip, eine Dreierduplikation, wenn jeder drei Menschen gewinnen würde, ich bin ja sowieso mehr fürs Mensch zu Mensch, so drei Menschen aus dem persönlichen Umfeld gewinnen, das wäre doch eine schöne Zahl, die dann rauskommt, ne?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ihr habt jetzt ja in verschiedenen Steigerungsformen, bevor der nächste mit 5 oder 10 Empfehlungen kommt, machen wir Richtung Schlussrunde. Ihr fordert sozusagen auch die Zuschauer auf, teilzunehmen an dem Ganzen. Ihr zeigt Gesicht und ihr ermutigt die Zuschauer auch, Gesicht zu zeigen. Noch eine offene Frage an die Runde. Hat es von euch jemals irgendwer bereut, Gesicht gezeigt zu haben? Denn die Repression ist ja allgegenwärtig. Und so wie bei Paul Brandenburg ist es ja vielen ähnlich gegangen, in unterschiedlichsten Steigerungsformen. Und die Leute, die bis jetzt in der Deckung geblieben sind, das höre ich so oft auch und ihr hört es vermutlich auch, sagen immer, ja, man traut sich ja nicht raus, weil wenn man den Kopf aus der Deckung gibt, dann wird aus einem geschossen. Wie geht's Ihnen dann? Und wir gehen alle damit ja gut um. Und ich habe es nie bereut. Hat es von euch jemals irgendwer bereut?
Ich stelle eine andere Frage. Kennst du einen Ungeimpften, der es bereut hat, ungeimpft zu sein? Also ist noch keiner auf mich zugekommen.
Diese Rate ist wahrscheinlich erdrückend im Vergleich zu den anderen, genau. Ja.
Ich habe da einen ganz interessanten Aspekt dazu. Wenn wir nicht Gesicht zeigen, dann vermeiden wir quasi, dass wir die Leute abstoßen, die wir es eigentlich sowieso nicht anziehen wollen. Und vermeiden es, die Menschen anzuziehen, die wir anziehen wollen. Also ich habe für mich festgestellt, meine Beziehungen, also im Netzwerk, Netzwerkbeziehungen, sind in den letzten 4 Jahren mehr geworden und viel intensiver. Also das ist heute die heutige, man hat eine ganz andere Kommunikationsform. Man kennt sich, man vertraut sich von Anfang an schon. Also ich würde sagen, qualitativ nur von Vorteil. Also für mich ganz klar, Gesicht zeigen bringt viel.
Würdest du das auch so sagen? Weil du bist ja auf vielen Bühnen gestanden bis Corona und dann war das plötzlich vorbei. Aber trotzdem sagst du, richtiger Weg.
Das ist meine beste Zeit. Vor 4 Jahren kannte mich kein Mensch. Ja. Kein Mensch. Und jetzt sitze ich hier mit dir und führe dieses Gespräch. Das ist einfach wunderbar. Aber es geht ja auch nicht, es geht nicht um Personenkult oder dass man jetzt da erfolgreich nach vorne geht. Es geht einfach darum, dass man sich selber auch wieder im Spiegel anschauen kann. Dass man selber, sich selber Gesicht zeigen kann, sagen kann, dafür stehe ich ein. Das ist mein Weg. Das ist meine Wahrheit. Da muss man aber selber erstmal die Maske auch abnehmen. Die eigene Maske abnehmen, die man so lange getragen hat. Und das tut weh. Ja? Und für mich war das damals, als Corona begann oder diese ganze Situation begann, war für mich ein Drama gewesen. Das kann ich heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ist für mich die beste Zeit. Also ich kann es nur so sagen. Und ich glaube, das geht uns allen hier so. Ne? Ich kann nur nach außen appellieren, steht auf, zeigt Gesicht. Steht zu euren Werten, zu eurer Wahrheit und hört auf rumzudrucksen. Ne?
Das ist auch gleich ein guter Beginn unserer Schlussrunde mit einem Schlussappell, denn ich würde jetzt jeden nochmal einladen, den Thomas dann das Schlusswort auch geben, jeder zu sagen, was ist die Botschaft, warum habt ihr wirklich mitgemacht bei diesem Buch und was sollen die Leute von diesem Gespräch heute noch mitnehmen, außer dass sie 2, 3 oder noch mehr Bücher kaufen sollen.
Ich bin da sehr lösungsorientiert vorgegangen. Ich sage immer, ich verwende ca. 10% meiner Zeit, um Dinge aufzuzeigen und die größte Zeit wirklich, um was Neues zu bewegen. Deswegen sage ich auch nicht Revolution, sondern Evolution. Ich möchte etwas bauen, das so viel schöner ist, wo das Gras so viel grüner ist, dass man freiwillig dorthin geht. Ich glaube, dass das ein sehr effizienter Weg ist, mit dem ich mich sehr wohlfühle. Und ich zeige hier einfach Möglichkeiten auf. Jeder darf sie gehen, niemand muss sie gehen. Und was ich als Schlussappell mitgeben darf, ist, die meisten fangen immer an zu meckern, wie es aktuell ist. Solange du meckerst, bist du Teil des Problems. Und Dinge können in 2 Richtungen gehen. Du kannst jetzt dick werden und wieder dünn werden, du kannst dünn werden und wieder dick werden. Es geht immer in 2 Richtungen. Und ich sage mal, wer hat denn das aktuelle Schulsystem aufgebaut? kam dann Bildungsminister nach Bayern und hat gesagt, so, und jetzt hier mit Mörtel und Zement und mache ich jetzt hier in Schulen? Ich habe noch keinen von den Ministern je Steine schleppen sehen. Das heißt, das waren wir. Aktiv oder passiv? Passiv heißt, wir haben die Kinder hingegeben, die Steuergeld hingegeben, uns nicht gewehrt, nichts anderes aufgesetzt. Irgendwie haben wir alle mitgemacht, mich inkludiert. Das heißt, wenn du das Alte, Aktuelle, mit Angst und Druck und Strafe und Androhungen, das ist ja das, wie es funktioniert, wenn du unter den Bedingungen das Aktuelle schaffen konntest, was kannst du schaffen mit einer klaren Vision, mit einer Liebe im Herzen und mit den Kindern an den Händen, die man mitnehmen muss für dieses neue Schulsystem? Was geht da? Und das ist richtig geil und da darfst du anfangen.
Ich mache bei euch weiter. Wer will zuerst?
Gabi, ich denke noch nach.
Okay. Ja, ich habe jetzt gerade auch überlegt. Also so einer meiner Grundsätze heißt, finde heraus, was der andere will und hilf ihm, das zu erreichen. Das heißt natürlich, dass wir zuhören, also hinhören. Wir haben ja zwei Ohren und nur einen Mund und einfach gucken, wo steht der und holen ihn dort ab. Und muss ich halt wieder auf das Buch deuten, das ist natürlich auch ein wundervolles Abholinstrument, weil so viele verschiedene Punkte drin sind. Und ich glaube, wenn wir mit Menschen reden und einfach aktiv hinhören, dann können wir vielleicht eine Antwort bieten oder eine Lösung.
Ich denke, wir sind Zeitzeugen einer wirklich großen Epoche, wo die Menschheit vor so einem Wendepunkt steht. Das kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Und es gibt da diesen Forscher namens Sheldrake, Rupert Sheldrake, der diese Geschichte von dem 100. Affen gebracht hat. Ja, ich muss das jetzt gar nicht groß aufziehen, aber wenn quasi eine gewisse Anzahl von Menschen von einer Idee infiziert wurde oder von einem Konzept überzeugt wurde, dass sich das dann auf das ganze Kollektiv auswirkt. Und wir sind, glaube ich, so wie wir alle sind, in unseren verschiedenen Lebensentwürfen Teil von diesem großen Bewusstseinssprung, der jetzt gerade weltweit stattfindet. In anderen Ländern mehr, in den anderen weniger. Aber ich beobachte das, dass es viele Dinge gibt, die jetzt neu aufkommen, Altes bricht weg und dass man sich dessen bewusst wird, Teil einer besonderen Epoche zu sein und auch da dann eben als Multiplikator oder als Takt- und Impulsgeber mit beteiligt sein zu können. Ich appelliere nicht nur Gesicht zu zeigen, sondern auch den Mut dazu zu haben, Gesicht zu zeigen in seinem eigenen Umfeld, im beruflichen Umfeld, Freunde, Familie, Bekannte, wer auch immer, sondern dass man einfach sagt, Leute, bisher, das war eigentlich nicht so der richtige Weg, lasst uns mal was Neues probieren.
Ich denke, wir leben tatsächlich in einer großen Epoche, wie du das sagst. Wir haben jetzt eine Dokumentation viele Monate lang gemacht mit den Corona-Ärzten, mit den Corona-Helden in dieser furchtbaren Zeit. Und die haben alle gesagt, irgendwie haben sie erkannt, sie müssen jetzt ihren Mann oder ihre Frau stehen, sie müssen standhaft bleiben und sie müssen das tun. Mag kommen, was wolle. Und alle haben gesagt, wir haben 16 Interviewpartner, alle haben gesagt, wir würden es wieder tun. Und das bestärkt ja auch unsere Botschaft heute, das Richtige zu tun, ist nachträglich nie falsch. Also das ist zwar zwischendurch hart, das ist mal unangenehm, aber letzten Endes wird man sich selbst auf die Schulter klopfen können. Thomas, bitte, du warst der Initiator des Buches. Auch die Idee dieser Runde ging von dir aus. Was ist die Schlussbotschaft dieser heutigen Sendung?
Eine schöne Schlussbotschaft ist zum Beispiel eine, die Sarah in der vor wenigen Tagen ausgestrahlten Sendung auf ein Wort zum Sonntag kreiert hat. Da sagte sie, Eigenverantwortung ist das neue Geil. Eigenverantwortung ist das neue Geil. Ich fand diesen Spruch so genial. Ich möchte, dass die Menschen in die Eigenverantwortung kommen, dass sie selbst das Kommando, die Kontrolle über ihr Leben übernehmen. Und dann habe ich noch eine Bitte an meine ehemaligen Kollegen. Ich sage ja gerne, in meinem ersten Leben war ich ja auch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Mainstream-Medien tätig.
Du warst beim Zentrum der Finsternis.
Ja, da war es noch nicht so finster. Da konnten wir wirklich noch tun und lassen, was wir wollten. Aber viele ehemalige Kollegen, mit denen ich noch Kontakt habe, sagen immer wieder zu mir, Thomas, wir finden das klasse, was du machst. Und wir denken alle genauso. Und wenn ich dann zu ihnen sage, aber warum sagt ihr das denn nicht? Warum zeigst du denn nicht Gesicht? Ja, ich kann nicht. Ich habe Familie und ich habe Kinder. Und spätestens da raste ich schier aus, denn wenn wir Kinder haben, dann ist es ja nahezu eine Selbstverständlichkeit, aufzustehen und Gesicht zu zeigen und zu verhindern, dass sich die Welt weiterhin in diese Richtung entwickelt. Und das ist meine Botschaft an alle, in die Eigenverantwortung zu kommen. Und last but not least, das Buch ist ja jetzt als allererstes bei Auf 1 erhältlich. Und wir feiern ja jetzt dann auch in Kürze die Buchpremiere. Und wir haben noch ein paar Tickets übrig gelassen für Auf 1 Zuschauer, die Lust haben, die gesamte Autorenmannschaft anzutreffen.
Alle 12.
Und es wird eine tolle Show geben. Sarah wird man natürlich auf der Bühne live erleben mit ihrer wunderbaren Stimme. Und wir trauen uns, ein Duett zu singen. Und darauf dürfen sich alle freuen. Das wird sicherlich ganz außergewöhnlich.
Danke, Thomas. Danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, extra hierher zu kommen, dass wir über euer Buch und eure Mission sprechen können. Danke an die Zuschauer, dass sie dran geblieben sind. Wir haben uns bemüht, eine abwechslungsreiche Runde zu liefern. Es war nichts abgesprochen. Sie haben das gemerkt, immer wieder bei den Einwürfen und Redebeiträgen, muss man ja schon sagen. Ich bin sehr froh, dass wir diese Runde gemacht haben. Danke, dass Sie dran geblieben sind und bis zum nächsten Mal bei Auf 1.